Radio SRF.
Die Zürcher Kantonalbank will Geld. Das Eigenkapital soll von 2 Milliarden auf neu 4,5 Milliarden Franken aufgestockt werden. Klaus Wellershoff, ist das Geschäft der ZKB so riskant, dass das Kapital so massiv aufgestockt werden muss?
Das ist von außen, glaube ich, sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass die FINMA, dass die Nationalbank, dass aber auch die Regierung des Kantons da ein enges Auge drauf halten wird. Auf jeden Fall ist das Geschäft der Banken insgesamt riskanter geworden. Denken wir nur an die Rechtsstreitigkeiten, die die eine oder andere Bank hat. Denken wir nur an die Frage, wie in Zukunft Kredite mit Kapital hinterlegt werden müssen. Und denken wir an die Frage, welche Rückstellungen diese Banken tätigen müssen für all die Forderungen, die vielleicht noch auf sie zukommen werden. Stichwort hier insbesondere der Bundesgerichtsentscheid zur Frage der Vertriebsentschädigung für die Fondsprodukte, die verkauft worden sind in der Vergangenheit. Also ich glaube, da kommt auf die Banken insgesamt sehr, sehr viel zu. Dafür muss man Vorsorge tragen, das ist selbstverständlich.
Sie haben die Retrozessionen erwähnt, Provisionen, die die Banken erhalten, wenn sie bestimmte Finanzprodukte verkaufen. Und diese Zahlungen gehören den Kunden, nicht den Banken. Das hat das Bundesgericht entschieden im vergangenen Oktober. Die Mikrobank hat inzwischen reagiert. Sie zahlt ihren Kunden rund 4 Millionen Franken zurück. Klaus Wellershoff, ist dieser Betrag aus Ihrer Sicht plausibel oder ist das bloß ein Marketing-Gag?
Auch das kann ich im Einzelfall der Mikrobank nicht beurteilen. Ich denke, die Zahl ist sehr klein. Das ist ganz, ganz klar. Denn wenn wir uns vergegenwärtigen, wie groß die fondsgebundenen Vermögen in der Schweiz sind, wie häufig Fonds auch im Vermögensverwaltungsgeschäft, im sogenannten Portfolio-Management, eingesetzt werden. Und wenn man weiß, was in etwa die Größenordnung dieser Vertriebsentschädigung, dieser Retrozession, wie sie mit Fremdwort heißen, sind, dann ist das eine kleine Zahl. Sicherlich löblich ist, dass jemand mal den Anfang macht, denn es steht ja jetzt tatsächlich etwas ganz Schreckliches im Raume. Das Bundesgericht hat festgestellt, in einem Fall, in einer sehr spezifischen Geschäftsbeziehung, hat festgestellt, dass diese Vertriebsentschädigungen den Kunden gehören. Die FINMA hat die Banken aufgefordert, aktiv auf die Kunden zuzugehen und ihnen mitzuteilen, was denn ihnen eigentlich zusteht. Bis jetzt hat das keiner gemacht, mit Ausnahme der Mikrobank. Bis jetzt sieht es so aus, als ob die Banken es darauf ankommen lassen wollten, dass die Kunden dann wiederum in jedem einzelnen Fall ihre Rechtsanwälte bemühen müssen, um zu ihrem Recht zu kommen.
Das sagt ja auch etwas aus über das Verhältnis zwischen den Banken und ihrer Kundschaft.
Ich würde sagen, was jetzt droht, ist etwas viel Schlimmeres im Vertrauensverhältnis zwischen Banken und Kunden als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Bis jetzt haben wir uns seit der Bankenkrise, seit dem Jahr 2007, im Jahr 2008, denke ich, alle ein wenig aufgeregt darüber, wie das Geschäftsgebaren der Banken gewesen ist. Das war aber immer abstrakt, das waren immer die Banken, das waren vielleicht einzelne Manager, von denen man gesagt hat, die sind besonders gierig gewesen. Vielleicht hat man gezweifelt daran, dass die Banken, dass in den Banken eine Kultur entstanden ist, in der das Interesse des Kunden nicht im Vordergrund gestanden ist, sondern das Interesse der Bank jeweils. Das sind alles abstrakte Vorstellungen. Jetzt wird es konkret. Jetzt sagt das Bundesgericht, und ich denke, es werden weitere Urteile folgen, jetzt sagt das Bundesgericht, liebe Kunden, euch steht hier viel Geld zu. Das heißt, jeder von uns, der in irgendeiner Form Vermögensverwaltung machen lässt durch die Banken, hat wahrscheinlich einen Anspruch an die Banken. Und wenn der nicht befriedigt wird, wenn die Banken nicht so wie von durch die FINMA aufgefordert jetzt auf uns zukommen, dann wird aus einem abstrakten Unwohlsein oder einer abstrakten Wut vielleicht in den einzelnen Fällen, wird ein ganz, ganz konkreter Vorfall, bei dem wir uns wahrscheinlich dann hintergangen oder vielleicht sogar betrogen fühlen. Ich würde sagen, wenn die Banken nicht aufpassen, dann fängt hier der totale Krieg zwischen Banken und Kunden erst richtig an. Das Zuspitzungspotenzial an diesem Thema ist gewaltig.
Sie sprechen von Krieg.
Ja, wissen Sie, wenn ich einen Rechtsanwalt brauche, wenn ich mir Bank zumindest damit drohen muss, dass ich den einschalte, bis ich das kriege, was mir zusteht, ja, was ist das denn sonst?
Lassen wir das mal so stehen. Die Banken müssen viel Geld auf die Seite legen, unter anderem auch für neue Liquiditätsvorschriften. Sie müssen nicht nur ihr Eigenkapitalpolster aufstocken, sondern auch flüssig sein, 30 Tage in einer akuten Krise, in der viel Geld abgezogen wird. Auch das ist eine Lehre aus der Krise. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht will den Banken nun aber 4 Jahre mehr Zeit geben als ursprünglich geplant, um die Tresore zu füllen. Sind die Bankenaufseher da dem Lobbying der Banken bereits wieder erlegen?
Ja, es sieht fast so aus. Wobei das, denke ich, letztendlich auch nicht ganz unerwartet kommt. Also in der wirklich kritischen Phase der Bankenkrise waren die Ankündigungen natürlich groß. Der Mut der Politik war da, hart durchzugreifen. Dass das in dem Maße, wie die ganz schwierigen Ereignisse wieder in die Vergessenheit geraten, dass das in diesem Maße dann auch abnehmen würde, dieser Mut wirklich durchzugreifen. Ich denke, das war letztlich zu erwarten. In einigen Fällen, in einigen Ländern ist das vielleicht auch angebracht. Ich glaube, das muss man hinzufügen. Denken Sie zum Beispiel an ein Land wie Spanien, wo das Bankensystem doch immer noch sehr, sehr angeschlagen ist aufgrund der geplatzten Immobilienblase und der vielen notleidenden Kredite dort. Ich denke, da wäre es vielleicht kontraproduktiv, wenn man von den Banken eine allzu schnelle Aufsteckung ihrer Kapitalbasis verlangen würde, weil das ja auch bedeutet, dass die dann wiederum ihre Kreditvergabe zurückschneiden müssen. Und das will man ja nicht. Die wollen raus aus der Krise. Aber das sind letztendlich, sind das, denke ich, doch eher Einzelfälle. Denn zum Beispiel in Gesamteuropa, in der Eurozone, können wir ja von einer Kreditklemme bis jetzt überhaupt nichts feststellen.
Aber das hat ja der Basler Ausschuss genau gesagt. Es könnte zu einer Kreditklemme kommen. Also ist das übertrieben?
Alles, was wir bis jetzt, glaube ich, an Evidenz dafür haben, zumindest für die großen Aggregate, für die großen Länder, deutet darauf hin, dass von einer Kreditklemme nichts zu spüren ist. Übrigens auch nicht bei uns in der Schweiz. Und bei uns sind ja die Kapitalanforderungen besonders hart.
Der Basler Ausschuss kommt den Banken noch in einem zweiten Punkt entgegen. Als liquide Anlagen dürfen sie viel mehr anrechnen lassen als zunächst geplant. Nicht nur Bares und erstklassige Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen, Hypothekenpapiere und Aktien. Wie sinnvoll ist das denn?
Ich denke, das hat ein ganz wichtiges Element darin. Wissen Sie, wir haben in den letzten zwei Jahren ja viel über den Zusammenhang zwischen Staatsfinanzkrise und Bankenkrise gesprochen. Diese unglückliche Situation, dass eine angeschlagene Bank natürlich versucht, die eigenen Anlagen in der Qualität zu verbessern, Staatsanleihen dann sehr gerne kauft und dass, wenn eine solche Bank dann in die Schieflage gerät, dass dann das Defizit, was dort entsteht, bei den wiederum durch die Staaten gedeckt werden muss und umgekehrt, wenn der betroffene Staat in die Schieflage gerät, dann wiederum über die Abnahme der Werte der gekauften Staatsobligationen die Banken in die Schieflage reden. Das war so ein bisschen ein Teufelskreis. Und eigentlich gibt es einen ganz einfachen Weg, diesen Teufelskreis zwischen Bankenkrise und Staatsfinanzkrise zu brechen, nämlich wenn man den Banken verbieten würde, Staatsanleihen zu kaufen. Dann hätte man einen ganz, ganz wichtigen Verbindungsglied hätte man mit einem Schlag getrennt. Da hat die Politik wenig Interesse dran. Irgendeiner muss ja diese doofen Staatsanleihen kaufen von den Staaten, die sich nicht vernünftig getragen wollen. Insofern ist das ein ganz, ganz langsamer Prozess, dorthin zu kommen. Langfristig wäre es vernünftig, dass man die Staatsanleihen aus den Bankbilanzen verdrängt. Das war vielleicht früher so zu den Zeiten der Fuggers, dass die Bankiers die Staaten finanzieren mussten. Heute haben wir große Kapitalmärkte. Das ist in keinem Fall notwendig.
Die Eurokrise ist ja wieder ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Und auch von den USA spricht man derzeit nicht. Dabei schwelt gerade in den USA der Budgetstreit weiter. Die Situation mit der Staatsverschuldung, die bleibt ein enormes Risiko.
Ja, der getroffene Kompromiss, der verhindert hat, dass kurzfristig die Amerikaner von der fiskalischen Klippe fallen, der hat ein pikantes Nebenelement, nämlich dass zumindest bis Ende Februar weiter über fiskalische Fragen diskutiert werden muss, weil ja noch die automatischen Ausgabenkürzungen im Raum stehen. Also ich glaube, da das Thema Amerika und amerikanische Staatsverschuldung wird uns so schnell nicht verlassen. In Europa sind die Zeichen positiv. Also die jüngsten Konjunkturindikatoren deuten doch auf eine Bodenbildung hin. Ich glaube, wir dürfen erwarten, dass die Konjunktur im ersten Quartal jetzt wahrscheinlich den Tiefpunkt erreicht hat. Die Defizite sind schon viel, viel kleiner, als sie noch vor 2-3 Jahren gewesen sind. Und darauf haben die Finanzmärkte übrigens auch sehr positiv reagiert. Nicht nur im letzten Jahr waren die europäischen Obligationenmärkte die besten, bestrentierenden Obligationenmärkte, weil die Zinsen gesunken sind. Auch schon bereits in diesem Jahr sind die Zinsen weiter gesunken und spanische und italienische Anleihen haben deutlich an Wert gewonnen. Das setzt sich fort. Was im Raum steht, was so ein bisschen die Wildcard dieses Jahres werden könnte, ist die Situation in Japan. Dort ist die Lage weiterhin kritisch und könnte sich zuspitzen unter der neuen Regierung.
Welche Gefahren sehen Sie denn genau in Japan? Milliardenschwere Investitionshilfen trotz einer enormen Staatsverschuldung, ist das das Problem?
Trotz einer sehr, sehr, sehr großen Staatsverschuldung. Die Engländer, die Amerikaner haben jetzt langsam und zögerlich begonnen, ihre Defizite zu bekämpfen. Die werden in diesem Jahr immer noch bei 6% sein. Also das, ich weiß nicht, dass das Vierfache dessen, was die Eurozone produzieren wird. Die Japaner machen nichts. Im Gegenteil, sie vergrößern ihre Defizite noch und haben eine Staatsverschuldung, die mehr als doppelt so groß ist als die der anderen. Die neue Regierung scheint mit äußerst unkonventionell und Mitteln, wenn man es politisch korrekt sagen will, man könnte auch sagen, wenig durchdachten Mitteln zu versuchen, aus dieser Krise herauszukommen. Eine Zielgröße, die im Vorfeld der Wahlen genannt wurden, war ja die Verpflichtung der Notenbank darauf, 2% Inflation in der kürzester Zeit zu kreieren. Also wenn solche Dinge kommen, dann explodiert dieser Topf. Und dann denke ich, müssen wir damit rechnen, dass die Japaner, die ja sehr kapitalstark sind, mit ihrem Kapital ihr Land fluchtartig verlassen wollen. Das ist jetzt wirklich vielleicht der riskanteste und der verrückteste Fall. Ein bisschen das Endgame, das sozusagen das exerziert uns vielleicht Japan vor, was anderen Staaten drohen würde, wenn die ihre Staatsverschuldung, den Anstieg ihrer Staatsverschuldung wirklich nicht in den Griff bekommen.
Endgame, verstehe ich Sie da richtig? Es gibt keinen Weg mehr zurück für Japan.
Doch, es gibt immer einen Weg zurück, aber nicht mit den uns liebgewonnenen Mitteln. Also ein freier Kapitalverkehr scheint mir in einer Situation mit 2% Inflation, dann auch steigenden Zinsen in Japan absolut unmöglich zu sein. Da müssen wir uns darauf vorbereiten, dass die Japaner Kapitalverkehrskontrollen einführen, was massivste Auswirkungen auf die Globalisierung hätte, weil am Kapitalverkehr ja auch letztendlich der Warenverkehr irgendwo hängt. Das könnte ein Störfaktor werden, der so einige unserer liebgewonnenen, freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Institutionen ins Wanken bringen kann.
Der Yen, der fällt und fällt, das gefällt aber bestimmt den Exportunternehmen in Japan.
Ja, kurzfristig klingt das gut und das wäre ja auch die Voraussetzung dafür, dass die Japaner wieder Exportüberschüsse schreiben können. Das tun sie ja nicht mehr aufgrund ihrer demografischen Entwicklung. Kurzfristig ist das gut. Wenn die Finanzmärkte da mal Blut lecken, dann wissen wir alle, dann kann das schnell gehen und zu großen Verwerfungen in der Weltwirtschaft führen. Da es sonst wenig Anlagemöglichkeiten ja gibt, für die mehr spekulativ orientierten institutionellen Anlegern steht zu befürchten, dass die dann auch alle darauf springen. Also da droht, man sagt ja mal ganz vorsichtig, Volatilität und leider eben Volatilität, die dazu führen kann, dass noch einmal die normalen marktwirtschaftlichen Mittel, mit denen Wirtschaftspolitik gemacht werden kann, nicht mehr ausreichen, um der Situation Herr zu werden.
Klaus Wellershoff, herzlichen Dank für das Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.